Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
La Lilu wird verstehen. Zwei Schuhe, Schädel auf. So müde sind so sehr ruhig.
Lalilu. Zum Einschlafen möchte ich Sie nicht verführen heute in Klassik à la carte auf NDR Kultur, obwohl man sich von dieser jungen Dame ja ganz gerne in den Schlaf singen lassen würde. Ich bin Petra Ries, freue mich, dass Sie mit dabei sind. Hallo und herzlich willkommen. Unser Gast heute ist der Sänger Andreas Scholl. Eigentlich hätte er mit seiner Frau Tamar Halperin kommen sollen, aber die ist ja leider erkrankt. Herzlich willkommen, umso intensiver, umso herzlich, Andreas Scholl.
Hallo, guten Tag.
Wir wollen sprechen über Ihr aktuelles Album, The Family Songbook. Und darauf ist auch diese junge Dame zu finden gewesen. Herr Scholl, wen haben wir denn hier gehört?
Das ist unsere Tochter Alma. Da war sie noch nicht mal 3 Jahre alt. Und es war im Mai haben wir das aufgenommen. Und sie liebt dieses Lied, Lalelu. Wir haben es immer für sie gesungen. Und da hat sie einen Kopfhörer aufgehabt und hat mitgehört und wurde gefragt, mitzusingen, und das haben wir jetzt gerade gehört.
So jung und schon mit Kopfhörer, ja. Das ist schon sehr professionell. Alma heißt ja auf Hebräisch, habe ich gelesen, die Welt, und auf Latein die Seele. Alma war ein bisschen der Auslöser für dieses Album. Ist das richtig? Wie kam es dazu?
Das kann man so sagen. Also meine Frau und ich, wir haben natürlich, sind eine musikalische Familie. Rundrum auch die Familie in Israel, Familie in Deutschland, ganz viele Musiker, jeder liebt Musik. Und so haben wir natürlich auch viel für unsere Tochter gesungen. Und dann kam spontan die Idee, ach, vielleicht sollten wir mal so ein paar Lieder sammeln und aufnehmen. Wir haben ja ein Tonstudio zu Hause, auch in Kietrich im Rheingau. Dazu kam dann die Idee, da die ganze Familie mit einzuladen und mal so ein Familienalbum aufzunehmen, wo jeder seine Lieblingslieder mitbringen kann. Das war die Idee.
Die werden wir ausführlich besprechen heute in Klassik à la carte. Klassik à la carte mit Musik, die Andreas Scholl gesungen hat, mit Clara Scholl gemeinsam. Ein Gute-Nacht-Lied von der Produktion The Family Songbook. Herr Scholl, das war Ihre Tochter. Wie hat sich denn das gefügt, dass sie so schnell in das Hebräisch hineingekommen ist, oder Sie beide?
Also die Tochter war im Mai bei der Aufnahme noch nicht mit dabei. Sie studiert in Gent Film, also will mal Regisseurin werden, die Clara. Und wir hatten das schon aufgenommen mit der Maya Halperin, das ist die Nichte meiner Frau, am Klavier, die hat das begleitet und hat mich dazu aufgenommen. Und dann war meine Tochter Clara später noch bei uns zu Besuch in Kietrich, und ich habe gesagt, es wäre doch schön, wenn du mitsingst. Habe den Text phonetisch gedruckt sozusagen, phonetisch ausgedruckt, und sie hat das in kürzester Zeit einstudiert, das Lied und die Worte, und hat es dann als Overdub sozusagen dazugenommen. Das haben wir dann unserem Toningenieur und Produzenten geschickt, und der hat es dann mit meiner Stimme zusammen gemischt, ja.
Ich habe gelesen, es gibt auch eine mandolinspielende Großmutter auf dem Album. Stimmt das?
Die mandolinspielende Großmutter ist nicht mandolinspielenderweise verewigt worden. Wir haben auch alle meine Entchen mit Mandoline und den 2 kleinen Enkeltöchtern aufgenommen. Aber das wird jetzt auf die CD nicht oder auf diese Aufnahme nicht gepasst.
Es ist ja schon eine ungewöhnliche Platte, The Family Songbook. Die haben Sie in Ihrem eigenen Tonstudio produziert. Wann genau ist diese Idee geboren worden und wie genau vor allem?
Also es gibt eigentlich 2 Elemente, die dazu beigetragen haben, dass wir diese CD oder CD sagt man heute immer noch, aber diese Aufnahme produziert haben. Diese LP produziert haben. Und zwar einmal die Tatsache, dass wir halt sehr viele Kinderlieder zu Hause singen mit unserer Kleintochter Alma. Und zum anderen, meine Erfahrung, die ich in Israel gemacht habe. Also ich reise jetzt seit 21 Jahren regelmäßig nach Israel. Zunächst mal als Sänger, um dort Konzerte zu singen, und habe aber auch schon damals Freundschaften geschlossen. Und dann habe ich vor 12 Jahren etwa meine Frau kennengelernt. Jetzt sind wir 11 Jahre zusammen. Beim ersten Besuch schon hat ihre Tante gesagt, lad den doch mal ein, den neuen Freund. Ich mache mal ein Shabbas-Dinner, das ist so freitagsabends, trifft sich die Familie, und die Tante Etty, so heißt die, die ist auch so eine sehr dominante Person. Wenn die sagt, ihr müsst hier alle antanzen, dann sind auch alle Kinder von ihr da, 4 Kinder, 3 Jungs, 1 Mädel. Dann kommt natürlich noch der Vater von Tamar und die Mutter, die Stiefmutter mit dazu. Und dann haben wir dann große Familienversammlung und tolles Abendessen. Und am Ende dieses Essens wurde schon beim ersten Mal musiziert. Die Familie hat einen Musikraum im Keller. Da stehen Gitarrenamps, steht ein Klavier, Akustik, E-Gitarren, alles. Und jeder von den Kindern zumindest spielt und singt irgendwie ein Instrument. Mehr oder weniger gut. Der Ofer, der Cousin von ihr, spielt auch professionell Gitarre. Der andere Cousin Amir spielt ganz toll Klavier und singt schön. Jeder hat so seine Spezialität. Und nach dem Essen waren wir dann da eine Stunde oder so im Keller und jeder musste was vorspielen, vorsingen. Tamar und ich, wir haben ein paar von unseren Folksongs gemacht. Diese Stimmung, ich fand das so einzigartig, diese Stimmung einzufangen, das wäre doch was, wenn wir mal die ganze Familie aus Israel in den Rheingau einladen und bei uns in Kietrich eine Aufnahme zusammen produzieren. Also das waren die 2 Elemente.
Und das fügt sich eigentlich ganz gut auch in Ihre Familienerfahrung. Sie stammen ja auch aus einer Familie, wo gesungen wurde, wo jeder irgendwas gesungen hat, wahrscheinlich auch Instrumente gespielt.
Ja, Instrumente auch. Mein Vater hat Klavier und Orgel gespielt. Meine Schwester hat verbissen das Akkordeon malträtiert und uns zur Verzweiflung gebracht als Jugendliche. Sie ist jetzt professionelle Sopranistin und Gesangsprofessorin in Mainz an der Universität. Mein Bruder ist Arzt, aber hat im Knabenchor auch mitgesungen, wie eigentlich fast alle Familienmitglieder bei den Kietricher Chorbuben. Das ist eine ganz große Tradition, die dort besteht. Seit fast 700 Jahren gibt es diesen Knabenchor. Und so war Musik auch in unserer Familie natürlich allgegenwärtig.
Gab es bei der Produktion eigentlich Streit darum, wer welches Lied singen darf? Wie haben Sie das aufgeteilt?
Es hätte sehr chaotisch sein können, weil sehr viele Kinder mit dabei waren, die Arrangements nicht so 100% festgelegt waren. Der Bruder von Tamar, der Ronny, ist auch Gitarrist, hat früher Heavy Metal gespielt in Bands. Und er sagte, ich kenne das ja ganz anders im Tonstudio, das ist immer so stressig und die Leute streiten sich und dann geht's rote Licht an und dann muss man. Und wir haben hier so entspannt gearbeitet. Das ist halt der Produzent, der so eine Aufnahme leitet, der nett, freundlich, lustig ist, auch weiß, wann muss ich mal ein bisschen auf die Tube drücken, dass wir zeitlich mit unserem Tagesplan hinkommen. Und das hat sich alles aber gut ergeben. Da hat also, das sind die sogenannten People Skills, abgesehen von der technischen Kompetenz, muss so ein Produzent in der Lage sein, so eine Stimmung zu erfassen und die Leute zu motivieren. Das war auch für mich ganz toll, mit dem zu arbeiten als Nicht-Popsänger. So ein Billy Joe Lullaby, wo er dann ganz höflich gesagt hat, Andreas, du singst das ein bisschen zu klassisch. Lass doch mal los, sprich's einfach mal so ins Mikrofon und lass. Also der hat dann auch die Worte gefunden, mich anzusprechen. Und ich bin auch jemand, der immer lernen will und habe gesagt, ich mache da volle Kanne mit. Und habe sehr viel bei dieser Aufnahme auch selbst gelernt.
Die hören wir auch noch, aber zuerst steht im Programm ein anderer Song, der komplett ausarrangiert ist von einem der berühmtesten Jazz-Pianisten, Chick Corea's Children's Song. Chick Corea, Children's Song Nummer 6 hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur, gespielt von Tamar Halperin. Und das ist ein Stück, das auch auf das Family Songbook genommen wurde von Andreas Scholl, Tamar Halperin und der ganzen großen Gemeinschaftsfamilie. Herr Scholl, die Aufnahme hier ist mit einem besonderen Mikrofon abgenommen, haben Sie mir gerade während die Musik lief verraten.
Also ich sammle Mikrofone, das ist so eine Leidenschaft, das ist verrückt. Ich sage immer, über Mikrofone reden ist wie andere über Rotwein reden. Also man vergleicht Nuancen und so weiter. Und das war jetzt ein ein Bändchenmikrofon, Stereo-Bändchenmikrofon von einer amerikanischen Firma mit einem ganz langen Bändchen. Und das ist so in der Tradition der Bändchenmikrofone der 50er, 60er Jahre. 60er Jahre hat sich dann schon geändert, dann ist man schon auf Großmembran-Kondensatormikrofone umgestiegen, also diese, die Neumann-Klassiker, die man heute kennt. Und dieses Mikrofon, diese Bändchenmikrofone, die Masse dieses Aluminiumstreifens, der praktisch den Klang einfängt, die Schwingung einfängt, die Masse ist so gering, viel kleiner noch als die Membran eines Mikrofons heute, dass viele Nuancen, die sich im Millimikrosekundenbereich abspielen beim Anschlag eines Klaviers zum Beispiel, die werden schneller eingefangen. Also bis die Membran eines Großmembranmikrofons anfängt zu schwingen, ist das Bändchen schon in voller Schwingung. Das heißt, die Mikrofone sind schneller, könnte man sagen. Dafür haben sie aber einen Nachteil, könnte man fast sagen, dass sie in den Höhen nicht so weit hoch reichen wie die modernen Kondensatormikrofone. Das heißt, so ein Bändchenmikrofon, das fängt schon bei 11, 12 Kilohertz an, stark abzufallen in den Höhen. Und man hat also diese einzigartige Kombination aus unglaublicher Natürlichkeit, weil die so schnell reagieren, ohne die Aggressivität, die manche moderne Mikrofone heute haben. Und das gibt diesen Vintage-Klang, wie man ihn auch von alten Sinatra, Chet Baker-Aufnahmen kennt. Für Stimme und für Klavier ist das eine Wohltat.
Haben Sie alle Ihre Lieder für dieses Album so aufgenommen oder durchaus auch mal gewechselt?
Nein, das Klavier ist durchgehend mit diesem Stereo-Mikrofon aufgenommen, mit dem Bändchenmikrofon. Und für Gesang haben wir mal auch Mikrofone gewechselt. Man hat dann nicht so viel Zeit, ausgiebig Mikrofone für jede Stimme zu testen. Das wäre so immer der Traum, den ich habe. Aber die Produktion natürlich, man muss dann auch sich für etwas entscheiden und damit arbeiten. Und dann hat man auch so seine Workhorses, wo man sagt, das ist mein Mikrofon für meine Stimme. Das nehme ich immer für meine Stimme. Und für diese Sängerin könnte ich mir ein anderes Mikrofon vorstellen und dann bleibt es dann auch dabei.
Über die Sache mit dem Lieblingsmikrofon können wir gleich auch noch sprechen. Wir haben ja gleich noch eine Andreas-Scholl-Aufnahme mit Musik von Georg Friedrich Händel. Das ist ein spannendes Thema. Was braucht ein Sänger, um sich wohlzufühlen, zum Beispiel bei einer Aufnahme? Wenn Ihre Frau jetzt hier wäre, was sie heute leider nicht sein kann, krankheitsbedingt, dann hätte ich sie gefragt, warum sie den Chicoria ausgesucht hat. Was hätte sie mir geantwortet?
Naja, wir dachten erstmal, wir nehmen eine CD mit Kinderliedern auf. Aber das war dann zu eingeschränkt, weil jeder auch noch andere Sachen mitbringen wollte. Das sollte eigentlich so ein Familienalbum sein für Erwachsene und Kinder.
Macht Erwachsene und Kinder froh.
Genau, ja. Und die Tamar spielt diese Sachen sehr gerne. Sie ist natürlich klassisch ausgebildet oder Barock-Cembalistin und auch Pianistin. Sie macht beides. Und sie hat ein sehr gutes Gespür für Repertoire, das nicht so im Mainstream ist. Also auch bei unseren Aufnahmen, die wir mit Gesang und Stimme machen, findet sie immer Sachen und arrangiert, also stellt Programme sehr schön zusammen. Und das sind Sachen, die natürlich auf anderen Aufnahmen schwer unterzubringen sind. Ich glaube, sie war sehr froh, dass sie das Stück so spielen konnte.
Weil man die auch nicht so oft hört. Aber das verbindet sie beide, glaube ich. Die Neugier aus dem Barocken rausgehend, natürlich auch in die Gegenwart. Und sie selbst haben ja zwar natürlich als Countertenor Karriere gemacht, als erster Solist der Last Night of the Proms 2005 in London, habe ich nochmal nachgelesen.
Erster Countertenor und erster Deutscher überhaupt, der dort eingeladen war als Sänger, ja.
Ja, aber Sie haben schon von Anfang an auch immer Ausflüge gemacht in andere Welten, in Popwelten beispielsweise. Oder ich erinnere mich an das Konzert im vergangenen Jahr mit Erika Stucki, eine Produktion in der Schweiz. Also eine Künstlerin, die durchaus sehr experimentell an Jazz und verschiedene Genres rangeht. Die kann man eigentlich gar nicht so einordnen. Ja. Erika Stucki macht Erika Stucki eigentlich streng genommen. Was reizt Sie daran und auch Ihre Frau?
Es ist eigentlich immer eine Begegnung, die so einer Flucht aus der Barockwelt vorausgeht. Also bei Erika Stucki war das so, dass ich mit ihr in einer Radiosendung war, mit einem anderen Sänger, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, der auch so Operton-Gesang macht. Und das war eine Sendung, das Radio DRS über die menschliche Stimme in all ihren Facetten. Und wir drei waren als Vokalkünstler eingeladen, darüber zu diskutieren. Und ich dachte zuerst, um Gottes Willen, was ist das für eine schräge Tante, die hier kommt, die Erika Stucki. Hatte vorher natürlich schon mal so spioniert auf YouTube. Und das war so sensationell. Die ist so schlagfertig, die ist so ehrlich und vor allem sie ist sie selbst. Wie Sie sagen, Erika Stucki macht Erika Stucki. Es gibt niemanden, der diese Art von Musik macht, niemanden, der diese Kombination auch aus Entertainerin und Sängerin hat. Und sie hat eine Wahnsinnsstimme. Sie ist unglaubliche Sängerin. Wir haben dann auch bei uns für das Album mit Erika Sachen aufgenommen in unserem Studio in Kietrich. Und das ist wie gedruckt. Also der Toningenieur drückt die Aufnahmetaste und der erste Take ist schon produktionsfähig. Und dann macht man einen zweiten und das war's. Die braucht nicht 5 Versionen und an der Stelle war es ein bisschen unsauber, sondern das ist eine Wahnsinnssängerin. Und ich habe die dort in der Sendung kennengelernt, war so begeistert. Wir sind zur Straßenbahn und zum Bahnhof gefahren. Und dann habe ich spontan gesagt, Mensch, also entschuldige, aber ich bin ja so begeistert. Wir müssen unbedingt mal was machen. Und dann das hat 2 Jahre gedauert. Sie kam mal nach Kietrich. Wir haben nur so ein bisschen im Studio rumgesungen und experimentiert. Und dann sagte sie, jetzt habe ich ein konkreteres Projekt. Und ich will mich immer weiterentwickeln als Musiker. Also ich mache jetzt seit mein Studium vor 31 Jahren begonnen in Basel und singe seit so vielen Jahren Barockmusik, Renaissancemusik. Und das finde ich auch nach wie vor ganz toll. Aber ich bin halt nicht nur Barockmusiker und Renaissancemusiker, sondern ich bin Sänger und ich will mich als Mensch weiterentwickeln, als Musiker weiterentwickeln. Und darum kommen immer wieder einmal im Jahr so ein bisschen out of the ordinary Produktion.
Andreas Scholl singt Georg Friedrich Händel aus der Oper Giulio Cesare in Egitto. Italienisch, spricht sich immer so wunderbar aus. Julius Cäsar in Ägypten. Die Arie des Cäsars hier natürlich mit, ich glaube, ihrem langjährigen und einem ihrer definitiv Lieblingsorchester, der Accademia Byzantina. Was hat dieses Orchester, das andere nicht haben für Sie?
Naja, ich bin ein Gewohnheitstier. Wenn ich irgendwo jemanden treffe, als Musikerkollegen, mit dem ich gerne arbeite, mit dem ich was verbinde, dann bleibe ich dabei. Also ich folge der Strategie Never Change a Winning Team. Und ich habe auf Vorschlag eines Decca-Produzenten, Andrew Cornell, als ich bei Decca war, sagte der, also wir sollten dich jetzt mal mit einem Orchester paaren, um Aufnahmen zu machen, dass das so kohärent ist, dass du nicht mal hier mit dem und so, mit einem anderen Orchester. Und ich kannte das Orchester nicht und war dann erst so ganz skeptisch. Ach, jetzt wollen die mich doch mit so einem Orchester verkuppeln und ich kenne die nicht. Ich kannte natürlich meine Akademie für Alte Musik Berlin, das Freiburger Barockorchester Concerto Köln. Also das waren so Orchester Barock de Limoges. Ich hatte so meine Orchester, mit denen ich gearbeitet habe und war erst sehr skeptisch. Dann habe ich den Ottavio D'Antona kennengelernt in Basel. Wir haben uns mal getroffen und unser erstes Konzert war in Bonn beim Barockmusikfestival. Ich glaube 17 Jahre her oder 18 Jahre, ich weiß es gar nicht. Und da dachte ich, wow, das ist ja klasse. Der erste Geiger, damals noch Stefano Montanari, ein genialer Barockgeiger, zusammen mit Ottavio D'Antona, genialer Cembalist an der Orgel und Cembalo, das war ein Erlebnis. Und die Herausforderung ist ja immer, oder das Tolle ist, man muss sich Leute suchen, die besser sind als man selbst in ihrem Fach. Also ich will ja nicht der Cafeteria-König sein, wie ich es immer sage, dass ich suche mir die Leute, dass ich immer glänze, sondern ich suche mir die Leute raus, die besser sind als ich. Und das ist der Ansporn. Dann steht man auf der Bühne mit diesem Orchester und der erste Geiger, der legt dann in so einer Solo-Arie, Sen Fiorito, auch Julius Caesar zum Beispiel, legt da Verzierungen vor. Und ist unglaublich frei und spontan im Ausdruck. Und dann steht man als Sänger da und sagt, ja, das Abrufen dessen, was bisher funktioniert hat, das reicht heute nicht. Ich muss heute mal eine Schippe drauflegen. Der spornt mich jetzt an. Der fordert mich heraus, im positiven Sinne. Und dann wächst man über sich selbst heraus, weil man mit so genialen Musikern auf der Bühne ist. Und das ist das Spannende an diesem Orchester. Das habe ich damals so erlebt und dachte, das will ich immer wieder erleben und über die Jahre hinweg ist das auch immer so. Immer wenn ich mit dieser Gruppe arbeite, ich komme in den Probenraum, manchmal auch kaputt von der Reise und denke, ich habe heute habe ich aber gar keine Lust. Und dann fangen die an zu spielen. Ich sehe meine Freunde, die da richtig mit dabei sind, wie die sich bewegen zur Musik mit ihrem Instrument. Und dann könnten mir manchmal die Tränen kommen. Ich sage, lieber Gott, wie toll, meine Freunde, Johann Sebastian Bach, was gibt's Schöneres, als hier und jetzt mit diesen Leuten Musik zu machen? Und das ist halt das Beglückende am Musikerberuf, ja.
Und das springt dann auch, wenn die Energie stimmt natürlich. Da springt auch was an und findet einen Austausch statt, der dann es auch möglich macht, eine Schippe draufzulegen.
Es ist eben nicht, man probt nicht, um was abzurufen im Konzert. Man probt eigentlich, um sein Sicherheitsnetz zu haben, also das, der Fallback. Ich sage dann, wenn was schief geht, machen wir es halt so wie geprobt. Aber darüber hinaus sind Tempi sehr variabel, sind Verzierungen sehr variabel, ist die Zeit variabel. Bei einer Fermata wartet man unter Umständen gefühlte endlos lange, so lange, bis die Spannung gerade noch hält und dann geht's weiter nach einer Fermata. Und solche Spielchen, das braucht halt auch eine Truppe, die ein großes Selbstbewusstsein hat. Also dieses Spiel mit Zeit ist eine Selbstüberwindung für jeden Musiker. Ich erlebe das auch bei den Studenten, die dann immer, gerade wenn es spannend wird, bei einer Fermate, bei einer Stille an der Stelle sofort weitermachen wollen, weil sie denken, der Horror-Vakuum, jetzt ist Stille, jetzt tut sich nichts. Aber diese Stille ist genau das, was es spannend macht. Die Stille drückt mehr Musik aus als die Musik, die vorher stattgefunden hat. Und das braucht so ein Vertrauen in die Musik, zu sagen, hier ist der große Meister Bach oder Händel so. Und ich kann jetzt ganz lange warten, habe ein Gespür dafür, wann es weitergehen kann und lass das Publikum noch ein bisschen zappeln, bevor es weitergeht. Und dann wird es erst richtig spannend.
Das heißt, Ihr Publikum reagiert durchaus auf das, was Sie reingeben und ist vielleicht auch mutiger in der Rezeption als das, was man gemeinhin gerne vielleicht vermuten würde?
Das Wunder der musikalischen Kommunikation beruht darauf, dass ich erstmal meine Hausaufgaben mache, mich vorbereite. Was will ich sagen? Wie will ich sagen? Was sind meine Mittel, das darzustellen? Und darüber hinaus dann zu hoffen, dass das Publikum das auch so wahrnimmt. Ich kann es halt nicht erzwingen. Und das muss das Publikum auch spüren, dass der Sänger bereit ist, sich jetzt hier zu öffnen und zu sagen, warten wir mal ab, was passiert. Ambition, Ehrgeiz, Wille ist oft kontraproduktiv.
Andreas Scholl, heute unser Gast in Klassik à la carte. Ein Gute-Nacht-Lied, ein Wiegenlied, das Lullaby von Billy Joel, hier mit Andreas Scholl und Tamar Halperin. Andreas Scholl und Tamar Halperin, Sie haben gemeinsam das Family Songbook aufgenommen mit ganz vielen verschiedenen Wiegenliedern, die Sie Ihrer Tochter, immer Ihrer kleinen Tochter, vorgesungen haben, die aber auch den Großen, sage ich nochmal, das kleine Kinderherz erwärmen. Oder es ist ja so ein Dialog, der dazwischen liegt. Bei dem Billy Joel, wie war das für Sie als Countertenor, diesen Pop Song zu singen? Muss man da seine Stimmtechnik ändern oder muss man das irgendwie anders machen? Sie hatten es vorhin schon angedeutet.
Es ist schon ein ganz anderer Zugang. Mhm. Es ist ein anderes Genre und ich finde es auch nicht gut, ich finde die Arroganz nicht gut, die viele klassische Sänger an den Tag legen, wenn es um die Popsänger geht oder um Popgesang geht. Es ist eine ganz andere Stilrichtung. Und es ist genauso schwer, wenn nicht sogar noch schwerer als der klassische Gesang. Ich habe da viel mit meinem Gesangslehrer auch drüber geredet, mit Richard Levitt, der gesagt hat, eigentlich müssten die Barocksänger in Basel müssten auch Pop singen und Musical. Denn in der Klassik, sagte er, bist du der Botschafter. In der Popmusik bist du die Botschaft. Und das ist so eine ganz tiefe Weisheit, der Richard Levitt, der konnte das immer so sehr kondensieren. So als klassischer Musiker singe ich ein Schubert-Lied. Das haben vor mir Generationen schon getan. Auf YouTube gibt's die größten Sänger der Welt, größten Baritöne, die ihre Winterreise vorlegen. Und jetzt kommt ein Student und will das einstudieren und er guckt sich ab, weil Fischer Dieskau, Referenz, wunderbar, der hat vorgelegt, das ist anerkannt. Wenn ich das so singe wie der, dann kann mir ja niemand was am Zeug flicken. Wenn ich seine Interpretation so ein bisschen kopiere, wer will mich dann angreifen? Weil es ist doch schon festgestellt und mit Brief und Siegel belegt, dass das die Sensationsart ist, das zu singen. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen Christian Gerhaher mit dazu und schon habe ich irgendwie eine und noch 2% Persönlichkeit, dann habe ich eine gute Mischung. Also natürlich sollten wir das immer alle selbst entdecken. Aber wer wagt sich heute, sowas wirklich zu hinterfragen, bis auf die ganz Großen eben, meine ich, und seine eigene Interpretation zu bringen, die vielleicht völlig abweicht von dem, was andere gemacht haben. In dem Moment, wo ich anders bin, bin ich ja angreifbar. Und dann lege ich meine Hand auf den Flügel und singe das deutlich, vielleicht ein bisschen mit überdeutlicher Aussprache. So ein bisschen singe ich das und das Publikum kennt das, das befriedigt. Jeder weiß, das, was man erwarten kann, ist eine tolle Stimme. Es bietet auch gewisse Emotionen, das ist wunderbar. In der Popmusik kann aber Sting nicht sagen, heute fühle ich mich nicht wohl, ich singe mal ein bisschen wie Elton John. Sondern die Leute kommen ja, um ihn zu erleben, seine Persönlichkeit zu erleben. Und der kann sich nicht verstellen. Der singt seine eigenen Lieder, die er geschrieben hat. Und da steht die Persönlichkeit im Vordergrund. Und das ist das, was vielen, ich komme wieder zurück aufs Unterrichten, auch vielen jungen Studenten schwerfällt, sich zu öffnen, durchlässig zu sein für das, was aus einem rein will und was in einen rein soll. Und dann bin ich natürlich verletzlich in dem Moment, wo ich eine Art und Weise was singe, viel langsamer als alle anderen das singen, weil ich es wirklich so glaube. In dem Moment, wo ich mal meine Augen schließe und das nachempfinde, dann mache ich mich ja vielleicht lächerlich. Oder bei einem lustigen Lied, da richtig aus sich rauszugehen und das nicht so intellektuell lustig, dass ein paar Leute mal ein bisschen schmunzeln, sondern dass die Leute richtig lachen, weil es komödiantisch toll gemacht ist. Das braucht eine Riesenüberwindung.
Man muss sich zeigen.
Man muss sich zeigen. Mhm. Ich sage immer, stellt euch mal so einen Stand-up-Comedian vor, wie der sich vorbereiten muss, wie präzise. Und dann muss der rausgehen und der macht seinen ersten Witz und wie der sich öffnet, wenn da keiner lacht. Dieser Schock, wie schrecklich das wäre. Also man muss sich immer völlig öffnen. Und in der Popmusik ist das so. So ein Billy Joel, der muss immer er selbst sein. Der kann nicht wie jemand anders singen. Und da gibt es keinen etablierten Standard. Den Standard hat er selbst gesetzt. Das Risiko ist vielleicht, dass sich dann ein Popsänger wiederholt. Weil er dann, wenn er kein neues Repertoire hat, über 20 Jahre die gleichen fünf Hits recycelt. Aber jemand wie Sting, der ist neugierig und da geht's immer weiter. Und die Leute kommen, um ihn zu hören. Und der hat diesen Mut, sich da zu zeigen. Und das ist die Herausforderung bei so einer Popballade. Und ich fing natürlich auch an, Good Night, hab das sehr gestützt gesungen und so weiter. Dann sagte der Produzent, nee, das klingt mir zu klassisch. Das ist wie ein klassischer Sänger, der Pop singen will. Ich erinnere mich an Peter Hoffmann und Yesterday von Beatles oder solche Sachen. Da sind die Beatles-Fans, glaube ich, nicht so begeistert, wenn sie das hören.
Und naja, weil es da eine Vorstellung, eine Klangvorstellung auch gibt, die so etabliert ist, dass es wirklich schwierig ist. Aber
genau.
Dennoch glaube ich, dass auch in der Klassik, also wenn ich jetzt an bestimmte Pianisten oder Pianistinnen denke oder Aufnahmen, dann überzeugt mich meistens eine Interpretation, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt in dem Moment erfunden, neu erfunden. Ja. Wenn es so klingt, als würde der Chopin gerade neu erfunden sein, obwohl ich natürlich weiß, dass er das nicht ist, weil er interpretiert wird. Aber wenn die Interpretation so klingt.
Ein Lied, wenn Studenten dann ein Lied singen, Sweeter Than Roses von Henry Purcell. Und da geht der Text erstmal los, Sweeter Than Roses, or dear, or cool evening breeze was the dear sweet kiss. Und das Wort Kiss kommt erst auf Seite 2. Bis dahin weiß der Zuhörer eigentlich noch gar nicht, worum geht's in dem Lied. Aber dieses Publikum hat es natürlich ganz oft gehört. Und dann sage ich meinen Leuten, meinen Studenten, aber Mensch, ihr müsst das singen, als ob die Leute noch gar nicht wissen, worum es geht. Man baut diese Spannung auf und der Zuhörer muss sich fragen, ja, Moment, wovon redest du? Was war denn süßer als Rosen und als der Abendhauch am Strand und bla bla? Und dann kommt die Auflösung und das muss so gesungen werden, als ob es in diesem Moment entsteht. Und das ist auch im Barockgesang ist das große Geheimnis. Das wurde auch schon in der Barockzeit thematisiert. Es gibt eine ganz berühmte Gesangsschule von Pier Francesco Tosi, der sagt, manche Sänger singen schnell, die anderen singen hoch, die anderen singen laut. Was ist das Geheimnis des Gesangs? Das ist es nicht, das laut, hoch oder schnell singen, sondern die Mühelosigkeit.
Wir haben jetzt, was das mit einem ganz anderen Ausdruck daherkommt. Aber ob der wirklich so anders ist, können wir vielleicht danach klären. Klassik à la carte. Hier mit Musik von Johann Sebastian Bach, Tamar Halperin und Tomek Kolschinski. Der Titel Constellation 999, 999, sage ich mal, Andreas Scholl, ist das eigentlich richtig?
Ja, aber da müssten Sie jetzt meine Frau zu befragen.
Die ist jetzt heute leider nicht hier, deswegen müssen Sie jetzt dran glauben.
Das war auch noch Etienne Abelin an der Geige. Das ist ein Trio, die haben sich zusammengefunden, meine Frau, der Tomek Kolczynski und Etienne Abelin, und haben ja versucht, Bach zu bearbeiten in der Tradition vieler Bach-Bearbeitungen, wie man es im 21. Jahrhundert machen könnte. Ich finde das Album unglaublich spannend.
Sie waren ja auch mit dabei bei der einen Produktion.
Genau.
Remix Bach et Scholl hieß es.
Ja, das waren für Konzerte. Wir haben es dann noch in der Konzertvariante gemacht. Ich war auch bei einigen Aufnahmen, und einige Aufnahmen sind in unserem Tonstudio gemacht worden. Da war ich mit dabei und habe das beobachtet, wie die arbeiten, und finde auch die Arbeit von Tomek Kolczynski unglaublich spannend. Allen elektronischen Klängen liegt ein Originalklang eines Instrumentes zugrunde. Das heißt, auch wenn etwas wie eine Bassdrum klingt, ist das eigentlich eine Attack, also ein Anschlag von einem Klavier, der verkürzt wurde, bearbeitet wurde, um dann so zu klingen. Also es ist auch so eine Philosophie, die man in elektronischer Musik auch öfters hat, dass man sagt, man bearbeitet, man macht ein Stück, komponiert ein Stück, allein aus den Klängen eines Instrumentes. Alles, was das Instrument produzieren kann, wird genommen und verarbeitet, bearbeitet, und diese Klänge stehen dann als Palette zur Verfügung, einfach an Klangfarben, mit denen man ein Stück gestalten kann. Und das erzeugt wahrscheinlich auch so ein was Organisches, dass es nicht an den Haaren herbeigezogen klingt, sondern dass die Klänge, weil sie eben auf den Originalinstrumenten beruhen, die man auch akustisch hört, erzeugt das so eine Kohärenz vielleicht, ja.
Ihre Frau ist ausgebildete Cembalistin, Pianistin, hat auch über Bach promoviert, und vielleicht noch ein paar Informationen dazu. Sie hat mit dem Jazzpianisten Michael Wollny auch schon eine CD gemacht, Wunderkammer, die 2010 ein Echo bekommen hat als bestes Klavieralbum. Sie hat dann Wunderkammer XXL gemacht mit der HR Big Band, das ist nochmal weitergedreht. Dann ein Satie-Projekt, wo sie Ähnliches getan hat, eine Form von Dekonstruktion, und den Satie auf verschiedenen Tasteninstrumenten neu zusammengesetzt.
Ja.
Vorsichtig so formuliert. Das Bach-Space-Projekt, wie viel Vorlauf hatte das denn? Was war, sie wollte, einen langen Vorlauf, ich sehe schon.
Sehr langen Vorlauf. Naja, das ist, wie das oft ist, wenn einer alleine ein Projekt macht, geht das natürlich viel schneller. Also ich habe endlose Diskussionen via Skype mitverfolgt im Hintergrund zwischen den dreien, die diskutiert haben, wie soll das sein, wie wollen wir das machen, wie wird es zusammengestellt, und habe dann auch oft meine Frau so ein bisschen geneckt, habe gesagt, na, habt ihr wieder stundenlang gequatscht. Aber als ich dann das Endresultat gehört habe, war ich doch begeistert. Also das ist schon auch eine tolle Truppe, die da zusammen ist. Und man merkt, dass die sich auch im Laufe dieses Projekts wirklich gefunden haben. Jeder in seiner Rolle, jeder mit seinem Instrument. Und das bewundere ich sehr. Also das ist so eine Ensemblearbeit, die da entstanden ist, ja.
Wie ist das konkret entstanden? Waren die drei dann tatsächlich bei der Produktion gemeinsam auch im Studio? Wie viel Vorarbeit gab es dann von der elektronischen Seite von Tomek Kolczynski, und wie viel dann? Also
ich glaube, wenn ich das recht nacherzählen kann, war das erstmal eine akustische Produktion, die gemacht wurde. Also man hat die Originalstücke von Bach so eingespielt, wie sie sind. Dann ist das ja diese Constellation 999, das ist ja... Wir haben ein Klavierstück von Bach und ein Geigenstück von Bach, die eigentlich nicht zusammengehören, die aber harmonisch in der Struktur ähnlich sind, und man kann die sozusagen schichten. Die Geigenstimme, die oben drüber ist, gehört eigentlich nicht zu diesem Stück, aber sie passt. So, und dann hat man zuerst mal die Originalstücke aufgenommen. Dann hat Tomek Kolczynski das elektronisch bearbeitet, also seziert, muss man wirklich sagen, Elemente rausgenommen, hat die elektronische Komposition dazu gemacht. Und danach wurden nochmal Stimmen über dem Vorhandenen wieder eingespielt. Also so eine Art Schichtung, müsste man sagen, ja. Es ist etwas, das im Studio recht gut zu machen ist. Wir haben es jetzt auch live, durfte ich mal mitsingen mit ein paar Bach-Arien und so, haben wir das in Kombination mit mir auch mal zur Aufführung gebracht. Und das ist die größere Herausforderung, glaube ich, für den Tomek Kolczynski. Die Erfahrung, die man als Zuhörer hat, von der CD oder von der Aufnahme im Konzert live zu bringen. Und das hat er natürlich hervorragend gelöst.
Und widerlegen damit schon ein bisschen das Vorurteil, das es teilweise immer noch geben mag, dass elektronische Klänge immer a priori kalt und technisch sein müssen. Das ist hier ja gar nicht der Fall.
Nein, das ist in diesem, also hier ist es nicht der Fall. Das kann natürlich auch sein. Man könnte auch da Kontraste schaffen. Also so ein Projekt ist natürlich völlig offen. Man begibt sich da auf ein Territorium, das so noch nicht existiert und setzt sozusagen seinen Marker, seinen Standard. Das ist natürlich auch was Mutiges. Da ist man auch angreifbar. Da gibt es natürlich Bach-Puristen, die sagen, braucht Bach das? Soll man das machen vor oder zurück? Aber es steht in der Tradition von Bearbeitung von Bach-Stücken. Über die Jahrhunderte hinweg wurden Bach-Stücke immer wieder von Komponisten bearbeitet. Und daher ist das natürlich legitim, sich da seine eigenen Gedanken zu machen. Und dann bemüht man sich, sein Publikum zu finden. Ich finde die Aufnahme toll, ich sage es nochmal, nicht nur, weil es meine Frau ist, die da Klavier spielt, sondern weil es auch unglaublich starke Bilder auslöst. Also wenn ich das mit Kopfhörer in Ruhe mir anhöre, die Aufnahme, dann sage ich, früher oder später kommt ein Regisseur auf die Idee und wird das auch für eine Filmmusik benutzen, weil es unglaublich starke Musik ist. Ja.
Dennoch die Nachfrage, ist es legitim zu sagen, das könnte Bach auch so gemacht haben, wenn er heute leben würde? Oder?
Das ist immer ganz schwer zu sagen. Aber ich glaube, die Vorstellung im Sinne der historischen Aufführungspraxis, dass wenn wir sehen, wie Bach seine Johannespassion in drei Varianten, glaube ich, aufgeführt hat und wie je nachdem, was halt gerade am Sonntag auch an Instrumenten zur Verfügung stand, eine Kantate mal größer besetzt war oder kleiner besetzt war. Vielleicht war der Oboist krank, dann gab es halt eine Kantate ohne Solo-Oboe oder und so weiter. Also man war da sehr pragmatisch. Und auch Monteverdi hat seine großen Stücke, die Marienvesper, an verschiedenen Orten aufgeführt. Und je nachdem, wie viel Kohle der Sponsor Fürst von Mantua da so zur Verfügung gestellt hat, war das mal eine Riesenbesetzung und mal war es solistisch besetzt. Man hat die Musik schon zu Lebzeiten, haben die Komponisten die nicht einmal so komponiert und dann muss es so aufgeführt werden, wie wir es vielleicht heute bei zeitgenössischer Musik kennen, dass wirklich alles minutiös vorgegeben wird und dann wird das Stück immer wieder, wenn es dann nochmal aufgeführt wird nach der Premiere, wird es dann immer wieder so aufgeführt. Sondern ich glaube, da gab es einen sehr großen Pragmatismus, dass man den Umständen das angepasst hat. Und ich weiß auch nicht, ob die großen Komponisten in der Barockzeit sich vorgestellt haben, dass ihre Musik immer genauso reproduziert wird, wie man sie damals gehört hat.
The Family Songbook. Andreas Scholl, wer hat hier gesungen?
Amir Sklarsky, der Cousin meiner Frau, sein Bruder Ofer Sklarsky an der Gitarre. Unser Produzent Guy Sternberg hat hier auch noch im Bass ausgeholfen. Und ein Niki Reis, unseren Schlagzeuger, haben wir noch dazugenommen.
Ganz viele verschiedene Songs sind auf Ihrem Family Songbook. Sie haben Folksongs, dann wir hatten über den Billy Joel gesprochen, dann dieses Stück, alle möglichen Sprachen. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich zu Hause in Ihrer Familie?
Also wir, meine Frau und ich, sprechen Englisch miteinander. Das hat sich so eingebürgert. Und mit unserer Tochter spricht meine Frau natürlich Hebräisch. Ich spreche Deutsch mit meiner Tochter. Und die Tochter spricht mit unserem Kindermädchen Spanisch. Das ist so lustig, wenn man die Tochter in einer Sprache sprechen hört, die man selbst, also mit jemand anderem sprechen, also ja, das ist schon toll.
The Family Songbook ist gerade erschienen und schön, dass Sie da waren. Schöne Grüße an Ihre Frau, Andreas Scholl, Tamara Alberin. Ich wünsche Ihnen noch eine erkältungsfreie Weihnachtszeit bei den Konzerten, die Sie noch zu leisten haben. Bis dahin, alles Gute.
Dankeschön.
Und nochmals danke für den Besuch. Ich bin Petra Ries, das war Klassik à la carte auf NDR Kultur. Die Sendung können Sie nachhören auf unserer Homepage ndr.de/ndrkultur.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.